QuickDraw.
24 Menschen, 24 Geschichten. Eine Podcast-Produktion des österreichischen Gewerbevereins ÖGV und der Podcast-Agentur QuickDraw.
Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge von unserem Podcast 24 Geschichten. Mein Name ist Sascha Ladurner und ich freue mich, dass ihr heute mit dabei seid. Stell dir vor, du hast jahrelang ein Unternehmen aufgebaut. Es läuft gut, die Zahlen stimmen und du kriegst irgendwann dieses Gefühl, jetzt stehen wir auf sicheren Beinen und egal was noch kommt, wir kriegen das hin. Und genau dieses Gefühl kann trügerisch sein. Natürlich nicht, weil der Erfolg an sich was Schlechtes wäre. Die Gefahr lauert darin, dass uns Erfolg manchmal glauben lässt, wir wären auf alles vorbereitet. Aber plötzlich passiert Unerwartetes. Lieferketten reißen, weil die Straße von Hormuz gesperrt wird. Energiekosten vervielfachen sich, Großprojekte scheitern vielleicht oder ein wichtiger Kunde verlängert den Vertrag nicht. Und schon hängst du wie ein angeschlagener Boxer in den Seilen und kommst nicht mehr auf die Beine. Alleine in Österreich haben im Jahr 2025 über 6.800 Unternehmen Insolvenz angemeldet. Das sind knapp 19 Firmenpleiten pro Tag. Und gar nicht wenige davon haben es nicht kommen sehen, weil eben bis dahin eigentlich alles gut gelaufen ist. Aber, und hier kommt die gute Nachricht, liebe Hörerinnen und Hörer, man kann so etwas verhindern. Und zwar, indem man sein Unternehmen robust aufstellt. Robust. So nennt das mein heutiger Gast. Und er weiß, wovon er spricht, weil ihm ist genau das passiert. Er war 12 Jahre lang Unternehmer, sein Betrieb galt als echtes Vorzeigeprojekt und dann kam das böse Erwachen. Aber statt das alles unter den Tisch zu kehren, wie wir es in Österreich normal gewohnt sind, hat er ein Buch darüber geschrieben und ist an die Öffentlichkeit gegangen. Nicht aus Selbstmitleid, sondern weil er verstanden hat, wo der eigentliche Fehler lag, dass es überhaupt erst so weit kommen konnte und weil er uns, andere Unternehmerinnen und Unternehmer, daran teilhaben lassen will. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hier ist Gerald Moser.
Servus Sascha, danke für die Einladung, freut mich, dass ich bei dir zu Gast sein darf.
Sehr, sehr gerne. Gerald, wir halten es bei uns im Podcast immer so, dass wir unsere Gäste sich selbst kurz vorstellen lassen. Sag unseren Hörerinnen und Hörern einfach kurz, wer du genau bist, was du genau machst.
Ja, bin gebürtig aus Salzburg, habe in Innsbruck Betriebswirtschaftslehre studiert, war dann viele Jahre im HR-Bereich unterwegs, zum Schluss 7 Jahre als Personalchef von einem börsennotierten Unternehmen. Da habe ich gesehen, dass es auch andere interessante Dinge geht, habe dann berufsbegleitend ein MBA in USA und Kanada gemacht und war dann in einem Konzern, habe dort Beteiligungsportfolios bereinigt, also Bereiche geschlossen, Bereiche verkauft, Firmen dazugekauft, gemerged, um es dann besser verkaufen zu können und habe dann einen notleidenden Geschäftsbereich dort übernommen und den halt versucht zu sanieren. Der ist dann ausgegliedert worden, rechtlich verselbstständigt worden, dann war ich Geschäftsführer und habe das Unternehmen dann 1,5 Jahre später im Zuge von einem Management-Buyout gekauft und weiterentwickelt. Und 12 Jahre später, also nachdem wir die Firma sehr erfolgreich entwickelt haben, sehr solide verdient haben, die Projekte immer größer geworden sind, haben wir uns an einem Projekt verschluckt und er musste dann die Firma schlussendlich in Konkurs schicken. Damals war ich plus 50, der Konkurs im Rucksack ist in Österreich nicht karriereförderlich, also es wollte mir keiner mehr nachher, und aber befreundete Unternehmer und dann gesagt, jetzt hast du Zeit. Jetzt hilf uns. Und so bin ich ins Beratungsgeschäft gerutscht und begleite seither vorwiegend eigentümergeführte Unternehmen.
Gut, Gerald, ja, jetzt hast du eh schon den Bogen perfekt gespannt. Du hast eben gesagt, also 12 Jahre lang aus einem Management-Buyout heraus Unternehmen geführt. Und es ist trotzdem irgendwo dann eben schiefgelaufen, ja. Warum denken eigentlich auch so viele Unternehmerinnen und Unternehmer, ja, Erfolg, das schützt eigentlich automatisch vorm Scheitern? Weil obviously, it's not the case, wie man bei dir auch gesehen hat. Ja? Wo steckt denn da dieser Denkfehler, den wir alle offensichtlich haben? Weil ich hätte das ehrlicherweise auch gedacht.
Naja, schau, dazu gibt es viele Weisheiten, Parabeln, Geschichten von den alten Chinesen, den Sufisten, den Persern und von wem wir sonst noch im Kern sagen, die zu jeder Situation im Leben, auch das wird vorübergehen. Und das kann man sich wo auch immer hin tätowieren, damit man das nicht vergisst. Was wir halt wissen müssen, ist, wir leben halt oder wir sind halt wesentlich mehr von Zufällen abhängig, als wir uns das eingestehen wollen.
Okay.
Erfolg und Erfolg schreiben uns in aller Regel selber zu, dass wir irgendwas gut erledigt haben oder gut gemacht haben. Misserfolg ist dann meistens halt Pech. Jetzt natürlich haben wir den Unternehmenserfolg zu einem großen Teil in unserer eigenen Hand. Aber es gibt halt Dinge und Umstände, die man nicht beeinflussen kann. Und so ist halt Erfolg dann auch immer kontextabhängig. Ja, vor Corona waren die Umstände so, dass es für Unternehmen, jetzt natürlich mit der Weisheit des Rückblickes, dass es für die Unternehmen sage ich, relativ einfach war, erfolgreich zu sein. Ja, die Auftragsbücher waren voll, die Firmen haben gebrummt, die Wirtschaft hat gebrummt. Das größte Problem war, dass wir die Mitarbeiter nicht gefunden haben, die wir braucht haben, um dass wir unsere Aufträge erfüllen können. Ja, und dann ist Corona gekommen und siehe da, da hat es dann Unternehmen gegeben, die also dann, sage ich, relativ gut durchgekommen sind. Es sind solche, die mehr zum Kämpfen gehabt haben und es hat ein paar weniger gegeben, die sogar davon profitiert haben. Haben wir das vorher gewusst, wer profitieren wird und wer kämpfen wird? Nein, haben wir natürlich nicht gewusst. Und das Spiel hat sich dann mit Ukraine, mit Trump und mit Iran wiederholt und wird sie weiter wiederholen. Und können wir im Vorhinein sagen, wer profitieren wird und wer nicht? Nein, wir können es nicht. Ja? Also wir müssen immer damit rechnen, dass irgendwas Unvorhergesehenes um die Ecke kommt. Wir können uns einfach nie sicher sein.
Und wenn du jetzt so sagst, der Faktor Zufall, der da ja eine große Rolle spielt, ja, also das stimmt ja wahrscheinlich bei ganz vielen auch so externen Ereignissen, die da kommen, ja. Aber wo steckt denn vielleicht in uns drinnen so ein Gefühl, auf der sicheren Seite zu sein, das uns in die Irre führt? Oder wenn ich es jetzt auf deinen konkreten Fall zurückführe, wo waren bei dir dieses? Hast du so ein Gefühl gehabt, auch von wegen, was soll schief gehen?
Ja, das ist ja, sagen wir so, dieses Gefühl der Sicherheit kommt ja nicht plötzlich. Das entwickelt sich mit der Zeit und sagen wir so, es hat ja bei uns auch nicht den Zeitpunkt gegeben. Ja. Ich habe ja ein notleidendes Unternehmen übernommen und gekauft und habe das also gemeinsam mit meinen Kollegen hergerichtet. Wir waren erfolgreich und das war ja nicht immer einfach. Ja. Und wir haben also durchaus schwierige Diskussionen mit der Bank gehabt. Ja. Und aber dann irgendwann war der Punkt da, wo sich also das Jahresgespräch mit der Bank nicht mehr angefühlt hat wie eine Mathematik-Matura. ja, wirklich. Aber eigentlich im Gegenteil, ja. Das ist, da hat das Jahresgespräch dann im Vorstandscasino stattgefunden, im Rahmen von einem Business Breakfast. Und das war dann schon so ein Zeitpunkt, wo wir das Gefühl gehabt haben, es kann uns eigentlich eh nichts aus der Bahn werfen. Wir haben vorher schwierige Situationen gemeistert und haben also auch diese Zuversicht gehabt, dass wir in Zukunft schwierige Situationen meistern können. Und die Bank hat uns das geglaubt, die Investoren haben uns das geglaubt, unsere Mitarbeiter haben uns das geglaubt, dass wir alles managen können. Und so war es dann halt nicht. Ja, wir haben halt feststellen müssen, dass es Dinge gibt, die wir nicht in der eigenen Hand haben, die wir nicht beeinflussen können und dass wir nicht alle Probleme aus eigener Kraft bewältigen können.
Was mich da jetzt noch interessiert, weil du hast es eh schon gesagt, in Österreich mit einem Konkurs im als Rucksack, ja, ist es schwierig, weil die Kultur des Scheiterns ist jetzt einmal im ganzen deutschsprachigen Raum, würde ich sagen, nur mäßig ausgeprägt. Du hast es trotzdem öffentlich gemacht, du hast eben auch dieses Buch geschrieben. Ich halte es hier mal ganz kurz rein. Das heißt Robust, ja, sehr empfehlenswert. Was hat dich dazu bewogen, daraus zu gehen und wirklich zu sagen, so, ich rede jetzt da einfach drüber? Hat dich das persönlich auch etwas gekostet? Und ich rede jetzt nicht von den Druckkosten oder Papierkosten, sondern wirklich von dir als Person.
Also geschrieben habe ich das Buch, weil ich das Gefühl gehabt habe, dass, also wann dieser ganze Mist, den ich da erlebt habe und den ich da persönlich durchgemacht habe, irgendeinen Sinn haben soll, dann muss ich drüber reden. Das war eigentlich so der Trigger. Ja, und gekostet hat das viel. Also das ist also da, das geht an, du musst Schamgrenzen überwinden, ja, weil bis dorthin waren wir halt erfolgreich und dann musst du irgendwo hingehen und betteln, dass Kredite nachlassen werden, dass die Kunden früher zahlen. Also das sind dann die Familie ist sauer auf dich, weil du wenig zu Hause bist, weil du übel gelaunt bist, wenn du zu Hause bist. Mhm. Die Mitarbeiter sind sauer, weil tragen das zwar mit, aber natürlich waren sie sauer. Die Banken sind sauer und angefressen. Also am Anfang bin ich ja behandelt worden wie ein Betrüger, bis dann mitbekommen haben, wie schwierig die Situation eigentlich ist und dass nicht alles selbst verschuldet ist. Und dass die auch ihr eigenes Winkel haben, aber das ist, also, wir haben ja, der Prozess hat sich über 3 Jahre gezogen, wo wir gekämpft haben und geschaut haben, wie wir das Schiff wieder vorwärts kriegen. Und wir haben jedes Quartal eine letzte Bankenrunde gehabt. Also, die Bank hat uns immer, oder die Banken und die Förderstellen und die Investoren haben uns immer also eine Galgenfrist gegeben über ein Quartal. Und dann sind wir nach einem Quartal wieder beisammen gesessen und haben die Lage diskutiert und gesagt, okay, ein Quartal geht noch. Und das 3 Jahre lang. Also, ich bin nach jeder dieser Sitzungen, habe ich meinen Anzug, hätte also direktissim in die Reinigung tragen können, weil er so durchgeschwitzt war. Also, da war die Mathematik. Natürlich vorher Kindergarten.
Einfach. Okay. Ja. Kann ich mir vorstellen, ja. Wahnsinn eigentlich. Starke Story. Ja. Gehen wir ein bisschen in das Thema hinein jetzt, weil du berätst ja jetzt Unternehmen eben genau zu diesen Themen, damit sie nicht in solche Situationen kommen im Idealfall. Ja. Jetzt habe ich es schon angeteasert am Anfang. Über 6.800 Unternehmen sind insolvenz gegangen in Österreich im Jahr 2025. Ja, das ist ein relativer Höchststand. Ja. Das sind dann doch eigentlich 19 Firmenpleiten pro Tag. Das ist schon relativ viel. Ja. Ganz viele reden immer, ja, man muss sich resilient aufstellen und so. Und du sprichst aber ja immer von Robustheit, nicht von Resilienz. Warum löst Resilienz dieses Problem deiner Meinung nach nicht?
Resilienz löst das Problem deshalb nicht, weil wer resilient sein muss, da ist es schon zu spät. Weil was ist die eigentliche Definition von Resilienz ist, dass also das Wiederaufstehen nach einem traumatischen Erlebnis. Darum habe ich für mich so diesen Begriff der Robustheit eingeführt. Aber können wir dann noch sprechen. Ja, ich möchte mal diese Zahl 6.800 ein bisschen gerade rücken.
Ja, gern.
Das klingt natürlich sehr viel. 19 Pleiten an einem Tag fühlt sich also viel an. Ist natürlich auch einiges. Aber man darf nicht vergessen, in Österreich gibt es über 600.000 Unternehmen. Fast 99% der Unternehmen überleben. Und selbst wenn sich die Zahl jetzt verdoppelt, dann haben wir 2% der Firmen, die pleite gehen. Auch das ist noch fast alles.
Hm? Ja, stimmt.
Also auf der anderen Seite da von dem Plattl steht natürlich, dass die kleinen und mittleren Unternehmen im deutschsprachigen Raum zu wenig verdienen. Es gibt so eine alte Faustregel, die sagt, also ein Unternehmen sollte nach Abzug aller Kosten, also Betonung auf alle, also auch nach Unternehmerlohn, ungefähr 7% plus minus 3% verdienen. Ja, also in einem schlechten Jahr 4%, in einem guten Jahr 10%. Ja, sag, bevor jetzt also da irgendwer aufspringt und schimpft, das ist natürlich, gibt es also feine Unterschiede zwischen den Branchen, aber sag mal, grosso modo passt das schon so. Jetzt habe ich mir das im Zuge des Buches damals sehr genau angeschaut und habe also da mir die ganzen europäischen Statistiken dazu angeschaut und dabei festgestellt, dass also die mittleren und die kleinen Unternehmen, die ja fast alle sind, im deutschsprachigen Raum, nicht nur in Österreich, dass mehr als die Hälfte von denen weniger als diese 4% verdienen, also unter dieser Untergrenze sind.
Okay.
Was heißt, und das bitte vor Corona, also in einer Zeit, wo die Unternehmen ausgelastet waren. Also jetzt ist es wahrscheinlich noch also schlechter. Und was heißt das? Diese Firmen leben von der Hand in den Mund. Also die ruckeln einfach vor sich hin. In meiner Beratungstätigkeit sehe ich das natürlich sehr schnell. Und zwar bei den Unternehmen, die zwar gut ausgelastet sind, aber ein Liquiditätsproblem haben. Was ist denen passiert? Die haben in den Jahren davor, waren die eben unter diesen 4%. Sage ich, bescheidene Gewinne ausgewiesen, aber ja, die waren eben unter diesen 4% und haben sie also dann nie irgendwelche Reserven aufbauen können. Und noch schlimmer sind also die Fälle, die zu wenig verdient haben und denen heute die Umsätze wegbrechen. Ja, da ist es dann oft schon ja eigentlich zu spät. Also da habt ihr so Fälle, wo man sagt, okay, da ist man dann also dann schon massiv auf den Goodwill der Banken und der Förderstellen angewiesen.
Sind das diese sogenannten, das hat sich ja, glaube ich, in der Corona-Zeit hat man den Begriff oft gehört, diese Zombie-Unternehmen?
Naja, Zombie-Unternehmen, ja, also ich würde das jetzt nicht ganz so dramatisch ausdrücken, weil da natürlich schon, da stehen also Schicksale dahinter.
Ja, natürlich.
Also Unternehmer, die also da wirklich also mit Herz und Blut kämpfen. Aber jetzt kommen wir langsam in die Zeit, wo denen die Luft ausgeht. Ja, jetzt werden die ganzen Corona-Kredite fällig, also die Unterstützungskredite. Und jetzt hat man also dann ist in der Zwischenzeit, hat man glaubt, nach Corona geht es eh wieder bergauf, ist es auch kurze Zeit gegangen, dann ist es mit der Ukraine losgegangen, sind in der Krieg und. Also wir kennen diese Geschichten. Also die kriechen jetzt am Zahnfleisch daher. Und da ist es also jetzt schon, haben die Banken eine gesellschaftliche Verantwortung, dass man diese Firmen vielleicht jetzt nicht gleich über den Jordan schickt und denen halt mal eine Chance gibt.
Das führt mir eigentlich irgendwie gleich direkt so zu meiner nächsten Frage, weil das klingt ja so ein bisschen auch, dass ganz viele Unternehmen so in einem permanenten Überlebenskampf dann eigentlich stecken. Ja. Wenn jetzt aber so ein Überlebenskampf der Normalzustand wird, ja, dann nimm ihn ja wahrscheinlich irgendwann gar nicht mehr als solches wahr. Und wenn ich den nicht mehr wahrnehme, dann erkenne ich ja das Problem vielleicht gar nicht mehr. Ja. Wie kann ich das verhindern oder wie gehe ich das jetzt an aus deiner Beratersicht?
Also wenn ich in der Flasche sitze, kann ich das Etikett nicht lesen. So einfach ist es in der Theorie.
Ja, genau, das ist sehr theoretisch, aber gut.
Und es gäbe ja fast immer, wenn ich also da mit den Unternehmerinnen oder Unternehmern rede, gäbe es ja in der Vergangenheit genügend Hinweise aus dem Umfeld. Ja, die Bank, die immer unangenehmere Fragen stellt, der Steuerberater, der so leise und vorsichtig hinweist drauf, der will ja seinen Kunden nicht vergrämen, die Familie, die krantig ist, weil man weniger Zeit hat oder übel gelaunt ist, die Mitarbeiter, die komische Fragen stellen, ja, Lieferanten, die also anklopfen und schauen, wo das Geld bleibt. Also es gibt also aus dem Umfeld ausreichend Hinweise, wenn man diese Signale nicht ernst nimmt, dann verliert man so Schritt für Schritt die Kontrolle und irgendwann hat man die Hände nicht mehr am Steuer. Dann spätestens, wenn die Bank dann den Berater schickt, also hat man praktisch keine Kontrolle mehr und dann ist es aber auch oft schon zu spät.
Das heißt, dass wirklich in den Unternehmen, aus welchem Grund auch immer, die Warnsignale schlicht und ergreifend ignoriert werden?
Das ist also, wenn ich mit den Leuten spricht, die sagen immer, ja, stimmt. Wenn dann der Schritt zur Konsequenz findet dann nicht statt.
Okay.
Oder nicht ohne externen Anstoß.
Also die brauchen das, wie man jetzt bei uns in Österreich so schön sagt, manchmal diesen Tritt in den Hintern, damit sie in die Gänge kommen.
Das ist genau das Gleiche. Du steckst in einer toxischen Beziehung und kommst und gehst also den eigentlich notwendigen Schritt nicht.
Nicht. Ja.
Ja. Also man ist natürlich emotional verhaftet. Man hat so viel Energie hineingesteckt, man hat so viel Herzblut da reingesteckt, so viel Vermögen steckt drinnen, weil die meisten haben ja da aus dem Privaten dann hineingesteckt oder sich von Freunden Geld geborgt. Also alles schon da gewesen. Und da dann loszulassen, das ist schwierig.
Kostet natürlich Überwindung, ja.
Ja.
Gehen wir mal ein bisschen dem Kern des Kerns auf die Spur. Ja.
Ja.
Du machst ja wirklich diesen ganz klaren Unterschied, eben wie du es jetzt schon angekündigt hast, zwischen Resilienz, ja, das heißt dieses Wiederaufstehen, und der Robustheit, das heißt gar nicht erst ins Wanken zu kommen. Ja. Und du sagst das mit einer Sportallegorie, und das finde ich immer sehr nett, weil das mache ich sehr gern, das verstehe ich auch. Du sagst, ein resilienter Boxer, der steht eben wieder auf, wenn er zu Boden geht, und der Robuste, der geht erst gar nicht zu Boden. Ja. Wie muss ich mir das jetzt aber in einem unternehmerischen Umfeld vorstellen? Wie werde ich so ein bisschen robust?
Naja, das ist natürlich ein Prozess, ja, der nicht von heute auf morgen geht. Aber die eine Seite ist natürlich, dass man das Unternehmen so organisiert, dass man ausreichend Gewinne macht, dass man sich Reserven aufbauen kann. Aber das ist nur die eine Seite der Medaille, also finanzielle Reserven. Die andere, also was noch aus meiner Sicht fast noch wichtiger ist, sind die sogenannten stillen Reserven. Und das sind so Dinge wie das Wissen, das man sich angeeignet hat in gescheiterten Projekten. Ja, unterschätzt man massiv.
Spannend.
Die Kontakte, die man im Moment zwar vielleicht nicht unmittelbar braucht, die man aber gepflegt hat, trotzdem, und auf die man zurück, im Fall des Falles zurück, frühere Kunden, frühere Lieferanten, mitunter sogar Mitbewerber, weil man sie also da nicht überschneidet oder gänzlich überschneidet. Geräte, die man vielleicht längere Zeit schon nicht gebraucht hat, aber die man dann vielleicht wieder nutzen kann oder ja, was auch immer. Also das ist uns immer wieder passiert, dass wir irgendwo noch drumherum stehen gehabt haben und irgendwer sagt, das können wir brauchen jetzt, da können wir was machen. Mitarbeiter, die Wissen und Erfahrungen aus anderen Unternehmen mitbringen oder aus ganz anderen Kontexten. Mhm. Ja, wenn man einen Fußballtrainer zu einer Führungskraft macht, der hat zwar von der Sache selber wenig verstanden, aber das war heikle Führungssituation und wir haben von dem gewusst, der kann einfach mit einer Mannschaft umgehen, der kann mit Leuten umgehen, kann das Beste aus denen rausholen, das hat er oft bewiesen. Das war ein super Move damals. Also das sind alles so Dinge, mit denen man, das sind so stille Reserven, die man oft vergisst. Und das ist also, sich da mal hinzusetzen und da mal so ein bisschen das zusammenzuschreiben, was eigentlich dann Ressourcen da ist an Versteckten, hilft dann danach oft in schwierigen Situationen. Und das, also weil du bei den Sportallegorien bist, also, oder bei den Sportbildern, habe ich gleich noch eine. Der Cassius Clay oder Muhammad Ali, wir kennen ihn alle. Also in unserem Alter kennt man ihn.
Da reden wir nicht darüber.
Genau. Der hat angeblich aber gesagt, dass er seine Kämpfe immer nur in der Vorbereitung gewinnt.
Okay.
Ja, und das ist so Vorbereitung, dass immer diese Dinge, die da versteckt herumkugeln, sage ich mal salopp, dass man die einmal bilanziert und da mitführt, dass man das dann auch einfällt, wenn man es braucht.
Wie gehe ich jetzt aber damit um, wenn ich mir jetzt vorstelle, in Österreich sind ja auch, du hast es vorher schon angesprochen, also wir haben 600.000 Unternehmen, 20 davon sind 92% wirklich Kleinst- und Kleinunternehmen, also Einzelunternehmer oder Unternehmen mit weniger als 10 Mitarbeitern. Ja. Das heißt, da wirken ja wirklich permanent Menschen, wo auch die Geschäftsführung eigentlich selber permanent im operativen Geschäft mit dabei ist. Ja? Ja, da hast du ja, ja ganz wenig Zeit eben für diese strategischen Sachen. Und wo fange ich da an in so einem Umfeld? Beim Konzern kann ich mir das sogar noch vorstellen oder beim großen Unternehmen. Da stelle ich ja, einfach ja einmal 5 Leute ab und sage, kümmert euch um das und in einem halben Jahr will ich die Ergebnisse sehen. Ja? Und dann haben wir die ganzen versteckten Assets und alles, die wir nicht gehabt haben. Aber jetzt in einem kleinen Unternehmen, 5 Leute oder gar ein Einzelunternehmer, wie macht man das?
Ja, das ist also tatsächlich ein Problem. Und das lässt sich ja nicht schnell lösen. Vor allem, wenn ich dann schon drinnen stecke in der Mühle. Da muss man dann schon einmal so brutal zu sich selber sein und vielleicht auch zu den Mitarbeitern brutal sein. In aller Regel entsteht diese Überlastung eigentlich aus nicht vorhandenen oder schlecht vorhandenen oder schlecht organisierten Prozessen.
Okay.
Ja, also da hakt es also schon vorher, dass ich mich und das Unternehmen schlecht organisiert habe. Mir wird dann immer vorgejammert, wer nicht aller schuld dran ist, dass man so permanent Feuerwehr spielen muss. Ja, und wenn man dann genauer hinschaut, dann haben, sage ich mal, mindestens 50% dieser Probleme hätte man selber in der Hand oder im Griff. Ja, dann hört man, ja, Baustelle, Vorgewerk funktioniert nicht, dann muss ich umorganisieren oder ich komme irgendwo hin, wo vorher schlechte Arbeit geleistet ist. Und, ja, stimmt. Das sind Dinge, die ich nicht beeinflussen kann, aber wenn meine Mitarbeiter auf der Baustelle stehen oder beim Kunden stehen und das halbe Material fehlt, dann habe ich das sehr wohl selber im Griff. Ja, wenn die Sekretärin ständig bei der Tür hereinschneit und mich fragt, ob sie jetzt einen Termin für mich ausmachen darf, das habe ich schon im Griff. Ja, also es geht halt darum, dass man da einmal anfängt, an Haken hineinzuschlagen und beginnt, sich einmal so ein Thema herzunehmen. Ja, das, also ich habe einen Podcast gehört von einem deutschen Handwerker, der halt 80 Stunden in der Woche gearbeitet hat. Und hat ihm die Frau das Messer angesetzt. Jetzt muss er endlich mit ihr auf Urlaub fahren. Dann ist er mit ihr auf Urlaub gefahren. Dann hat im Urlaub ständig das Telefon geläutet und hat gesagt, wenn er jetzt nicht auf der Stelle was ändert, lasst ihr sie scheiden. Ja, und dann hat er mal angefangen zu beobachten, warum ständig das Telefon läutet. Und dann ist er draufgekommen, dass das halt immer so Dinge sind, die er zum Beispiel schlecht kommuniziert hat. Dann hat er angefangen, Checklisten zu machen. Zum Beispiel bei der Baustellenaufnahme eine Checkliste. Nämlich auch immer, wenn so eine Frage gekommen ist, ja, Mitarbeiter finden keinen Parkplatz vor der Baustelle und keinen Platz zum Abladen. Ja, das hat er vorher schon gesehen bei der Aufnahme. Er hat es halt dann vergessen weiterzusagen, 2 Monate später. Ja, die finden keinen Stromanschluss, finden lauter solche Dinge, zu wenig Material am Auto. Ja, und solche Dinge kann man schön Schritt für Schritt kann man das angehen und sage ich, alle diese Problemfälle, sage ich mal, wegkürzen.
Okay.
Und dann geht es eigentlich relativ schnell, dass man ein bisschen Luft bekommt.
Das heißt, also man kann das auch schon wirklich mit kleinen Schritten auch minimal die Robustheit Step by Step
genau
nach
genau
oben genau tragen, das ohne dauert, dass mir das jetzt total aus dem Tagesgeschäft rausreißt.
Genau, das dauert ein paar Monate, aber am Anfang haben wir das Gefühl, dass gar nichts weitergeht und plötzlich nach ein paar Monaten fahre ich dann auf, dass gewisse Dinge einfach wirklich anders sind.
Okay, also das sind auch wirklich diese, okay, das muss man sich, glaube ich, echt vor allem als Kleinunternehmer manchmal ganz dick wieder aufschreiben. Dass gibt es so einen Spruch aus einem Kinderbuch, wie isst man einen Elefanten? Stück
genau
für Stück. Und das ganz ist genau es wahrscheinlich dann um genau so, wie es geht. Ja?
Das ist es ganz genau. Ich pick mir mal ein Thema her und überlege mir,
wie löse ich das?
Ja, und das geht meistens liegt die Lösung auf der Hand. Ja, also wenn man sich einmal eine Viertelstunde hinsetzt und sich das überlegt, liegt die Lösung auf der Hand.
Ja, stimmt. Gibt es eine Gewohnheit bei robusten Unternehmen, die jetzt so nicht robuste oder fragile Unternehmen in der Regel nicht haben? Also irgendein konkretes Muster oder sowas auch?
Also was mir aufgefallen ist, robuste Unternehmer hinterfragen sich ständig selber selbst.
Okay.
Ja, sie sind nie gänzlich zufrieden mit dem, was sie leisten. Sie sind nie gänzlich zufrieden mit dem, was das Unternehmen leistet, sind ständig auf der Suche, was man besser machen könnte, wie man das nächste Mal besser performen kann. Sie verlangen viel von sich selber, aber auch von ihren Mitarbeitern. Das ist so ein klassisches Muster, wo ich sage, okay, das ist also, ich habe da die Kunden, die gut aufgestellt sind und was Neues probieren wollen oder in neue Bereiche gehen wollen oder irgendwas entwickeln wollen und da Unterstützung brauchen. Und ich habe eben die Kunden, denen es halt nicht gut geht. Das ist der gravierende Unterschied zwischen denen es gut geht und denen, die was entwickeln wollen. So immer so eine latente Unzufriedenheit.
Ja, das heißt aber Unzufriedenheit dahingehend, dass man immer das Gefühl hat, es könnte besser sein und nicht,
genau.
Es ist
falsch. Es war jetzt alles super, sondern ja, es war schon gut, aber es geht schon noch besser.
Okay, also wirklich, ja, das ist also ein bisschen dann, das klingt ja dann, dass so Robustheit nicht nur ein Prozess ist, sondern auch schon ein Thema der Haltung, die ich habe. Ja? Also will ich wirklich besser werden?
Definitiv, es ist beides. Ja. Ja, es ist Robustheit ist beides. Es ist zum einen die Haltung, nämlich dass ich immer so alert bin, dass irgendwas um die Ecke kommen könnte. Und darum muss ich schauen, dass ich möglichst gut aufgestellt bin. Und es sind natürlich die Prozesse, dass ich sage, okay, wie stelle ich sicher, dass die Dienstleistung beim ersten Mal hinhaut? Wie stelle ich sicher, dass da keine Zeit verkockelt wird? Wie stelle ich sicher, dass nicht also die meiste Zeit mit Suchen drauf geht? Und so weiter.
Okay. Da muss ich jetzt auch noch einhaken, weil das interessiert mich jetzt selber, weil da ertappe ich mich auch manchmal dabei, dass ich so ein bisschen in einer, ich nenne es jetzt schon, in einer speziellen Bubble lebe, in so einer Blase lebe, ja, wo ich oft nur mehr das Gefühl habe, manchmal nehme ich eh nur mehr so rein unternehmerisch gesehen, das war, was mir auch ins Bild passt irgendwie. Ja. Wie breche ich so ein Muster auf? Was kann ich da dagegen tun, dass ich eben dann nicht in die Gefahr laufe, diese Dinge nicht mehr zu erkennen, wo es vielleicht Brösel geben kann in Zukunft?
Ja, also da braucht es immer externen Input. Und den muss man sich bewusst holen und sich selber bewusst kritisch hinterfragen lassen. Also darum bitten, dass man kritisch hinterfragt wird. Ja, es gibt ausreichend. Also, wenn wir nochmal zurückgehen zu Corona, die KMU-Forschung hat also nach Corona Untersuchungen gemacht, welche Unternehmen gut durch die Corona-Krise gekommen sind. Und was die anders gemacht haben als die Firmen, die nicht so gut durch die Krise gekommen sind. Und einer dieser Punkte war, die Unternehmen, die gut durchgekommen sind, waren jene, wo sich der Unternehmer oder die Unternehmerin selber permanent weitergebildet hat, okay, wo die Mitarbeiter ständig weitergebildet worden sind. Und das brauchen keine, weiß Gott, wie aufwendigen Geschichten sein. Ja, man geht einmal zu einer Informationsveranstaltung, man geht einmal zu einem Vortrag, man fährt vielleicht einmal auf einen Halbtageskurs oder was auch immer, aber man holt sich externen Input, vielleicht holt man sich irgendeinen befreundeten oder nicht befreundeten Unternehmer und lässt sich selber hinterfragen. Und dann gibt es also auch die Unternehmer, die sich permanent einmal einen Berater holen, ne? nur damit sie also sich selber wieder einmal auf den Prüfstein stellen und sagen, jetzt bist du mir Sparringpartner, das habe ich vor, stellen wir ein paar kritische Fragen dazu.
Okay, ja, ist eigentlich schlau. Das gibt es ja so im Journalismus, macht man das ja so, wenn man dieses Team Red aufstellt, die dann immer versuchen, die Geschichte, die man spielen will, total zu hinterfragen und vielleicht sogar zu zerlegen, um alle Schwächen aufzudecken, die dann kommen können.
Genau.
Das macht dann eigentlich unternehmerisch ja voll viel Sinn, auch das so zu denken. Das ist schon,
da gibt's, schon also sehr da cool. Da gibt es teilweise sogar recht strukturierte Prozesse dafür.
Hast du sowas in deiner Karriere in dem Moment, wo das auch bei euch im Unternehmen war, auch gehabt? So eine Unterstützung?
Nein. Und das war mein zweiter großer Fehler, dass ich mir niemanden geholt habe, der nicht im System war. Ja, wir waren ja Private Equity finanziert am Anfang.
Okay.
Die wir dann, also uns ist ja derartig gut gegangen, dass wir die auskaufen konnten. Ja,
Wahnsinn.
Und die, die Private Equity Partie hat uns damals einen Aufsichtsrat geschickt, der also ein höchst erfahrener Unternehmensberater, der selber Beteiligung gehalten hat. Der war super als Sparringpartner für uns. Und den haben wir dann auch behalten, wie also die Private Equity Partie abgeschichtet war. Das Problem war dann aber, dass der natürlich Teil des Systems war.
Ja.
Und ich hätte aber jemanden gebraucht, der also nicht Teil des Systems ist und mir also dann vollkommen unbefangen mir den Rücken stärkt. Also mich natürlich hinterfragt, aber umgekehrt auch den Rücken stärkt. Das war, also abgesehen davon, dass ich spät die Reißleine gezogen habe, war das sicher mein größter Fehler.
Das heißt, da brauchst du wirklich auch jemanden, der nicht selber die Stakes in dieser genau. Sache drinnen hat, sondern der wirklich
der das total... der cool und nüchtern da einfach blöde Fragen stellt und dann so ein bisschen...
Verstehe ich. Ja, ne, das leuchtet auch voll ein. Also das nehmen wir uns jetzt als ganz großes Learning mit. Wenn man ein Problem hat, externe Blickwinkel. Ganz, ganz, ganz wichtig.
Ja. Also immer. Ne, also war...
Ja, kann ich mir vorstellen.
Ja.
Möchte nochmal Bezug nehmen auch auf das Buch, weil da ist eine Sache, die mich jetzt nochmal sehr interessiert hat, nachdem ich nochmal neu reingelesen habe.
Mhm.
Und zwar beziehst du dich in dem Buch ja auch in einer Sache auf den Nassim Nicholas Taleb. Für die Hörerinnen und Hörer, das ist der mit diesen berühmten schwarzen Schwänen, den man ja in der Wirtschaft immer kennt. Und dieser Taleb unterscheidet ja zwischen fragil, robust und antifragil, antifragile, ja, und beschreibt es so, ich hoffe, ich mache jetzt da keinen ganzen Blödsinn, ja, so als Art System, die von unvorhergesehenen Störungen sogar profitieren können, ja. Und da würden mich jetzt zwei Sachen interessieren, ja. Also erstens, wie muss ich das aus einem einfach unternehmerischen Blickwinkel mir jetzt vorstellen, dass mich unvorhergesehene Sachen stören, die Störungen positiv beeinflussen können? Und ist das sowohl für kleine Unternehmen gültig oder gilt es nur für größere Konzerne, die einfach auch das Potenzial haben, da dann anders zu reagieren? Wie siehst denn du das?
Also da könnte man jetzt
Stunden dran
ziemlich
reden,
weit
ja?
ausholen.
Ja. Habe ich befürchtet, dass das die Gretchenfrage wird heute.
Also ganz kurz, der Taleb sagt, 80% deiner Ressourcen investierst du in sage ich, sichere Bereiche und mit 20%, 10% spekulierst du. So. Für uns als Unternehmen heißt 80-90% unserer Zeit, unserer Energie, unseres Geldes verwenden wir dafür, unser bestehendes Geschäft zu optimieren. Ja? 10-20% unserer Ressourcen probieren wir neue Dinge aus. Ja? Also wir glauben, weil wir einfach nicht glauben, dass es so bleibt, wie es ist. Es wird anders kommen. Das heißt, wir brauchen auch andere Dinge in Zukunft. Also probieren wir Dinge aus. Bei den Dingen, die wir ausprobieren, denken wir wie jeder Business Angel. Ein Business Angel investiert in eine große Zahl von Unternehmen, weil er genau weiß, ein Drittel von denen zerreißt sofort. Das andere Drittel sumpert so vor sich dahin. Zu wenig zum Leben, zu viel zum Sterben, ein anderes Drittel geht so halbwegs und einer muss dabei sein, der funktioniert. Und genauso ist es bei den 10%, wo wir halt neue Sachen ausprobieren. Die planen wir nicht zu Ende, sondern wir probieren einmal was aus, wir lassen einen Luftballon steigen, funktioniert nicht, weg damit. Schade, aber wir haben was gelernt. Nächstes Ding her. So. So erhöhen wir die Chance, dass wir robuster werden. Und um also antifragil zu sein, gehört auch ein bisschen Glück dazu.
Okay.
Ja, da muss der Kontext auch passen. Aber es gibt schon Beispiele. Ja, also jetzt, ich sage immer Schritt für Schritt. Zuerst schauen wir, dass wir überhaupt robust werden.
Also ohne Robustheit kann ich gar nicht antifragil sein?
Nein.
Ja,
nein.
Okay.
Nein, das muss schon Lottozwölfer. Ja. Ja, also das Ziel muss einmal sein, dass wir robust werden. Ja? Und dann müssen auch die Umstände passen. Ja? Also es gibt so das Beispiel, damals in der Corona-Zeit also eine der Branchen, die am meisten betroffen war, war die Eventbranche.
Ja.
Also nicht nur die Eventmanager, die sowas organisiert haben, sondern auch die, die die Hardware dafür geliefert haben. Ja, und dann hat es halt also auch welche zerrissen und dann hat es halt angegeben, dem es natürlich auch nicht gut gegangen ist, aber der ausreichend Reserven gehabt hat, dass er das durchdrücken kann. Und auch dann den Power gehabt hat, dass er jemanden, den es zerrissen hat, übernehmen kann. Und wie es dann nach Corona wieder losgegangen ist, hat der dessen Kunden gehabt, hat dessen Equipment gehabt und ist danach anders dargestanden als davor. Was ich damit sagen will, ist dieser oberschlaue Spruch, wir kommen dann gestärkt aus der Krise hervor, funktioniert nur bei denen, die vorher schon stark sind. Ja, wenn ich vorher nicht stark aufgestellt war, bin ich nachher nach der Krise bestenfalls zerrupft. Ich habe es also, wenn ich Glück gehabt habe, habe ich es überlebt. Aber ich bin sicher nicht gestärkt.
Da sind wir dann wieder beim Sport. Also Comeback Stronger bedeutet ja immer, dass ich vorher schon strong war. Sonst geht es nicht. Hast völlig recht.
So ist es.
Bevor wir ganz zum Abschluss kommen, Gerald, noch möchte jetzt also ein bisschen den Blick in die Glaskugel noch wagen, ganz schnell mit dir, weil es mir einfach jetzt mal so ein bisschen interessiert. Wir sind ja momentan wirklich
grausig.
Ja, von einer Krise in die andere geschlittert. Du hast es eh schon gesagt, Corona, Ukraine, jetzt der Iran-Krieg, also ganz viel geopolitische Unsicherheit. Dann kommt auf der anderen Seite das ganze Thema KI, das ja ganz viele Unternehmen jetzt vor sich hertreibt völlig. In Zentraleuropa zumindest haben wir ein bisschen Konjunkturprobleme auch noch. Ja. Und wenn ich mir das jetzt anschaue, hat man da nochmal eine Zahl ausgeschaut. 43% nur von den österreichischen Betrieben sind derzeit überhaupt mit ihrer Geschäftslage zufrieden, also weniger wie die Hälfte. Ja. Das sind so wenige, wie wir seit 5 Jahren jetzt nicht mehr haben, also seit der Corona-Krise nicht mehr. Ja. Was heißt das jetzt für die Anforderungen an Robustheit, wenn ich das jetzt auf die nächsten 4, 5 Jahre vordenke? Und gibt es Branchen, wo du jetzt sagen würdest, die sollten sich möglichst rasch um mehr Robustheit bemühen, weil sie in der gesamten Branche nicht gut aufgestellt sind?
Also wenn ich das jetzt klar beantworten könnte, würde ich jetzt wahrscheinlich nicht da sitzen.
Dann hättest du ein riesiges Aktienportfolio, oder? Wo die richtigen Pferde sind.
Genau.
Okay, gut.
Wir wissen es nicht. Es ist so viel im Umbruch und wir wissen nicht, wer der Sieger sein wird und wenn es zerrupfen wird. Ich kann nur das wiederholen, was ich vorher gesagt habe. Wir müssen schauen, dass wir Schritt für Schritt also unsere Prozesse in den Griff kriegen, dass wir Schritt für Schritt schauen, dass wir in eine Gewinnregion kommen, die es uns erlaubt, Reserven aufzubauen. Ich muss Schritt für Schritt schauen, dass ich diese stillen Reserven habe, damit ich gerüstet bin, wann also der nächste Mist um die Ecke kommt. Oder dass ich also davon auch profitieren kann, wenn ich irgendwelche Windfall-Profits habe. Oder wenn irgendwas plötzlich gefragt ist, was ich schon an meinem Portfolio gehabt habe und jetzt wieder rausziehen kann. Also ich muss dem Zufall auf die Sprünge helfen.
Das ist ein guter Spruch auch.
Ja, also der Zufall trifft den vorbereiteten Geist. Ja? Nächster Spruch. Ja, vom Pasteur ist der, glaube ich, Pascal Pasteur. Ja, also, wirklich, es ist so. Das ist relativ einfach. Die Dinge, mit denen wir uns beschäftigen, die fallen uns dann vor die Füße. Ja, das ist so wie die schwangere Frau, die dann plötzlich nur mehr andere schwangere Frauen und Frauen mit Kinderwegen sieht. Die waren immer schon da. Mhm. Die waren immer schon da, aber jetzt beschäftigt sie sich mit dem Thema und jetzt fallen diese Themen auf. Also wir müssen versuchen, dem Zufall auf die Sprünge zu helfen. Wie tun wir das, indem wir uns also sage ich, mit den 10-20% mit Dingen beschäftigen, die wir bisher noch nicht gemacht haben.
Okay.
Und mit den anderen 80% also destabilisieren, was wir haben und optimieren.
danach kann eigentlich gar nicht mehr viel kommen. Ich glaube, jetzt haben wir das Thema schon einmal ganz gut umrundet. Und da bin ich dir sehr dankbar, weil ich finde das heute wirklich ein sehr aufschlussreiches und spannendes Gespräch. Aber bevor ich dich jetzt ganz wieder in dein Tagesgeschäft entlasse, zum Abschluss haben wir es immer so, dass wir unseren Hörerinnen und Hörern wirklich zwei oder drei ganz konkrete Tipps immer mitgeben wollen, ja, die sie einfach ganz schnell und ganz konkret umsetzen können. Wenn ich also jetzt entschließe mich, morgen stelle ich mein Unternehmen robust auf, ja, was kann ich sofort dafür tun?
Wie mit den Zahlen beschäftigen. Ja, wer seine Zahlen nicht kennt, kennt sein Geschäft nicht. Und die meisten Unternehmen, die also unter diesen, sage ich, 4% liegen, beschäftigen sich zu wenig mit ihren Zahlen. Ja, die sind zufrieden mit dem Monatsbericht vom Steuerberater, der mit 6 Wochen Verspätung kommt. Und mit der Beschäftigung der Zahlen kommen auch die Schmerzpunkte, die dann nicht versuchen, alles gleichzeitig zu lösen, sondern einen nach dem anderen. Und oft hilft es, also externe Sichtweise zu holen. Das muss kein Berater sein, das kann ein befreundeter Unternehmer sein, das kann ja, wer auch immer sein. Natürlich, Berater hilft natürlich auch, aber externe Sichtweise. 3 Punkte.
Das sind die 3 Punkte. Gut. Ja, Gerald, dann möchte ich mich wirklich noch einmal ganz, ganz herzlich bei dir bedanken für diesen bisschen ganz anderen Blick einmal auf das Unternehmertum. Das ist wirklich spannend. Und ich glaube, dass unsere Hörerinnen und Hörer da richtig viel daraus mitnehmen können. Den Link zu deinem Buch im Übrigen, liebe Hörerinnen und Hörer, dieses Buch heißt Robust von Gerald Moser. Den findet ihr auch in den Shownotes, wenn das interessiert. Und ja, ansonsten möchte ich mich, Gerald, bei dir bedanken, bei euch, liebe Hörerinnen und Hörer, auch bedanken fürs Dabeisein. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns eine Bewertung da, lasst uns ein Like da. 5 Sterne sind bevorzugt bei uns im Format. Empfehlt uns auch weiter, ja, schickt den Podcast an jemanden, der es hören soll, dessen Unternehmen vielleicht robust werden muss. Das weiß man. Kleiner Hinweis kann nie schaden an so jemanden. Das ist dann der erste Schritt zum externen Blick. Sehen wir es als ersten Blick, als ersten externen Blick sozusagen, ja, von draußen für diesen Unternehmer. Und ja, dann
danke, Sascha.
Bis zum nächsten Mal. Und ich sage das, was ich immer sage, bleibt erfolgreich.